Liebe ZuhörerInnen, liebe NeuköllnerInnen, liebe Mitmenschen, rund 2 Jahre sind vergangen seit den ersten Berichten über eine mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Metropole Wuhan. Mittlerweile steckt Deutschland in der 4. Corona-Welle, der bisher schlimmsten, gemessen an der Zahl der Infizierten. Und viele Experten halten hierzulande noch immer so viele Menschen für empfänglich, dass das Virus weitere Wellen befeuern könnte. Nun fragen sich die Menschen, hört das denn nie auf? Oder anders gefragt, wann hört die Pandemie auf? Wann wird Corona endemisch? Hierzu werden wir heute einen Experten befragen. Und mir gegenüber sitzt Herr Dr. Nikolai Savaskan, Amtsleiter vom Gesundheitsamt Neukölln. Mein Name ist Serkan Zedinkaya, die GANG-Redaktion. GANG steht für Gesundheit anders neu kommuniziert und versteht sich als Übersetzer von Gesundheitsthemen in bürgerinnennahe Sprache und Verständlichkeit. Nun endlich kommen wir zu Ihnen. Guten Tag, Herr Savaskan.
Ja, grüße Sie, Herr Zedinkaya.
Herr Savaskan, obwohl die Maskenpflicht vielerorts abgeschafft wurde, ist vielen Bürgern noch nicht ganz wohl ohne Mund-Nasen-Schutz. Das wird zum Beispiel sehr deutlich, wenn man einen Supermarkt betritt. Hand aufs Herz. Tragen Sie in geschlossenen Räumen zum Beispiel beim Einkaufen weiter Maske?
Tatsächlich gehöre ich zu denjenigen, die momentan noch in diesem Gewohnheitsmodus sind und auch weil wir beruflich ja mit Masken arbeiten müssen, sodass ich selbst erst einmal die Maske in einem Innenraum, in einem Supermarkt nicht getragen habe und prompt hatte ich dann auch Halsschmerzen, aber kein Corona. Das ist ganz interessant. Also wie man durch eine Maske auch tatsächlich geschützt wird oder geschützt ist gegen Viren und Bakterien, das ist erstaunlich.
Und hat es Sie überrascht, dass wenn man einen Supermarkt betritt, dass fast, sagen wir mal, 90% der Menschen dort einen Mund-Nasen-Schutz tragen?
Naja, es zeigt ja, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Und für jene Menschen, die einen guten Grund haben, sich besonders zu schützen, ist das ja auch sinnvoll. Und wir sollten ja auch vielleicht uns daran gewöhnen, dass Maske tragen für Menschen, die medizinische Gründe haben, die eben nicht einfach so Infektionen wegstecken. Und zwar, jetzt reden wir mal ganz unabhängig von Corona, dass das möglicherweise jetzt auch bei uns anders als es bisher war, vielleicht auch ein Teil dann der Öffentlichkeit sein wird. Vielleicht gehört auch zu einer pluralistischen Gesellschaft, dass es dann zukünftig so sein wird, dass es Menschen gibt, die dann in Innenräumen, also dort, wo es eine hohe Konzentration an Aerosolen und viraler und bakterieller Last gibt, dann auch Maske getragen werden, ganz unabhängig von der Pandemie.
Herr Savaskan, obwohl vor ein paar Wochen viele Maßnahmen von heute auf morgen weggefallen sind und der Sommer noch gar nicht richtig begonnen hat, sinkt die Zahl der Neuinfektionen inzwischen rapide. Sie haben oft die Wirksamkeit bestimmter Maßnahmen angezweifelt. Fühlen Sie sich bestätigt?
Also ich bin jetzt nicht in der Rolle eines Mahners und sehe mich darin auch gar nicht. Vielleicht mal präzise. Ich habe gefordert, dass Maßnahmen kommuniziert werden müssen und zwar in einer Sprache, die Bürgerinnen und Bürger verstehen. So. Und das ist etwas, was auch heute noch so gilt. Und das gilt für öffentliche Verwaltung, das gilt für Verordnungen, das gilt für Gesetze grundsätzlich immer in einer Demokratie. Wir brauchen offenbar eine Übersetzung von juristischen Gesetzestexten hin in eine alltagstaugliche Sprache bis hin in eine einfach verständliche Sprache, vielleicht auch in eine Übersetzung, die ohne Schrift auskommt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil das hat viele der Maßnahmen überhaupt neutralisiert. Also die haben gar nicht wirken können, weil Menschen gar nicht verstanden, was die Maßnahmen bedeuten. Und das Zweite ist, dass die Pandemie natürlich sehr starke Maßnahmen uns abverlangt hatte, die dann aber auch nach einer Evaluation, nach einer Begleitung und Analyse verlangen. Und das sind so die zwei Punkte, die Bestand haben, die auch weiterhin auch in anderen Konstellationen Bestand haben, wo wir gerade im Kontext von Gesundheit als Gesellschaft zukünftig da wirklich einen Schwerpunkt setzen müssen. Also Maßnahmen zu kommunizieren und Maßnahmen auch empirisch dann zu begleiten, um die Effektivität dann zu bestimmen.
Wie belastbar sind die aktuellen Zahlen? Man hört, dass viele, die sich testen und positiv sind, gar nicht mehr zum PCR-Test gehen und somit auch nicht in die Statistik einfließen.
Ja, das ist tatsächlich ein Thema. Also ich will das jetzt gar nicht problematisieren. Ich will nur darauf hinweisen, dass also die RKI-Zahlen definitiv eine Unterfassung sind. Sie sind erst einmal eine Unterfassung, weil das RKI in ihrer Falldefinition die positiven Schnelltests nicht zählt. Sehr wohl aber in den Landesverordnungen diese ja auch als Bestätigung für eine Infektion gelten. Das ist ganz konkret hier in Neukölln so, dass wir momentan in einer offiziellen Statistik bei über eine Inzidenz von über 215 haben, aber in unserer geführten Statistik, in der wir auch Schnelltests aufnehmen, wir momentan eine Inzidenz von 415 haben, also fast doppelt so hoch wie in der offiziellen Statistik geführt. Ich sage jetzt nicht, welche Konsequenzen daraus folgen. Ich sage nur, das ist eine starke Unterfassung, weil die Schnelltests, also ich rede jetzt von Schnelltests, die von medizinischem Personal oder von geschultem Personal durchgeführt werden, anders als jetzt bei Selbsttests, die Validität sehr hoch ist und wir da nicht unbedingt zweifeln müssen. Also da sind die Zahlen wirklich belastbar und insofern, also die Zahlen sind unterfasst und insofern nur bedingt belastbar. Was vielleicht belastbarer ist, sind natürlich unsere Hospitalisierungsinzidenzen oder Raten und die Intensivbettenbelegungsraten. Diese Zahlen sind weitestgehend jetzt tagesaktuell. Und das sind tatsächlich auch nochmal ganz, ganz wichtige Indikatoren.
Wenn Sie jetzt was zu sagen, zu bestimmen hätten, was wären Ihre Ideen? Wie sollte man jetzt mit der aktuellen Lage umgehen? Testen, nicht testen, kostenlose Tests abschaffen? Haben Sie da konkrete Ideen, sich mal Gedanken gemacht?
Natürlich, damit befassen wir uns ja tagtäglich. Ich denke, dass die qualifizierten Schnelltests weiterhin angeboten werden sollten, gesellschaftlich auf breiter Ebene, weil diese Schnelltests auch einen Sekundäreffekt haben. Also neben dem, dass sie die Infektionen detektieren, sind Schnelltests natürlich ein extrem wertvolles Tool, was Bürgerinnen und Bürgern einfach partizipieren lässt in dem pandemischen Geschehen. Und wir sind noch in einer Pandemie, also auch wenn es anderslautende Ausrufungen gibt. Und zweitens, sie lassen uns auch selbstwirksam werden. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt bei den Schnelltests, dass wir uns eben handlungsfähig fühlen. Ne? Dass ich mich testen kann, bevor ich Oma Kawubke besuchen gehe. Weil ich zwar geimpft bin, aber weil ich mittlerweile ohne Maske in mich bewege und dann nehme ich mich Verantwortung für auch einen anderen Menschen. Und dieses Werkzeug ist was sehr Wertvolles, wo ich denke, das sollten wir beibehalten. Es ist nicht notwendigerweise die PCR-Testung jetzt über den Sommer absolut nötig. Da sollten wir uns beschränken auf medizinische, pflegerische Einrichtungen, in Einrichtungen, wo tatsächlich das vital ist, dass Personal als auch Patienten getestet werden.
Also sind Sie jetzt nicht der Meinung, dass wir zu viel testen?
Nein, ich bin der Meinung, dass Schnelltests ein ganz wichtiges Werkzeug für Bürgerinnen und Bürger darstellt und dass wir dieses, solange die Pandemie läuft, auch noch erhalten müssen.
Wie ist Ihr Amt aktuell personell aufgestellt? Mit welcher Personaldecke sollte nach Ihrer Ansicht der Sommer angegangen werden? Und wie sehen perspektivisch gesprochen die Vorbereitung für den Herbst aus? Gibt es dazu konkrete Pläne?
Ja, die Bundesregierung hat ja zu Beginn der Pandemie einen Personalschlüssel definiert, den wir leider nie so erhalten hatten. Und zwar 25 Mitarbeiter auf 100.000 Einwohner. Und das war eine sozusagen so roughly number, die in etwa die Arbeitsbelastung mit gut abbildet. Wir haben das Problem, dass wir unsere Beschäftigten vielerorts mit befristeten Verträgen unter Vertrag halten. Die Verträge laufen Ende des Jahres aus. Das Problem ist, dass parallel durch die Öffnungen eben andere Jobmöglichkeiten existieren, dass jetzt die Fliehkräfte innerhalb unseres Pandemiestabes voll zur Wirkung kommen, weil einfach die Perspektive fehlt. Ich kann noch nicht sagen, ob wir die befristeten Verträge verlängern dürfen. Wir haben noch keine finanzielle Zusage. Und obendrein haben wir die Entwicklung, dass wir jetzt mit Geflüchteten aus der Ukraine und aus Osteuropa zu tun haben, die zusätzlich für das Gesundheitsamt eine hoheitliche Aufgabe darstellen. Und wir dann auch aus den Lehren der Pandemie unsere Strategie nochmal deutlich geschärft haben, dass wir als Gesundheitsamt stärker aufsuchend tätig sein müssen. Wir müssen bei den Leuten sein. Wir können nicht erwarten, dass die Leute zu uns kommen. Und vor allem jene Leute, die eben Barriereschwierigkeiten haben, sind nur erreichbar, wenn wir zu ihnen kommen. Also Sie sehen, dass in dieser Gemengelage wir personell definitiv nicht gut aufgestellt sind für den Herbst. Und wenn wir im Herbst in die Situation kommen sollten, dass wir wieder aufstocken müssen, wir dann eben der Lage wieder hinterherrennen würden.
Also würde man ja dann denselben Fehler wiederholen oder den gleichen Fehler nochmal machen.
Naja, es ist so ein bisschen, ich glaube, politisch immer das Prinzip Hoffnung, und das ist ja auch nicht das schlechteste Prinzip. Man sollte aber auch immer noch einen Plan B haben in der Hinterhand, der dann aber auch schnell umsetzbar ist. Und daran arbeiten wir. Wir beraten halt die politischen Entscheidungsträger, und ich hoffe da, dass wir jetzt in diesem Sommer dann auch zum Punkt kommen, wo erkannt wird, wir haben ja einen Bundesgesundheitsminister, der ja nochmal eine ganz andere Tonalität in der Pandemie sieht. Also ich bin da guter Dinge, dass die Schärfe für die Problemerkennung da ist.
Nun scheint das ja so, dass das Virus um manch Ungeimpften einen großen Bogen zu machen scheint, während manch vierfach Geimpfter schwer krank wird. Gibt es dazu mittlerweile eine Erklärung, und kommen wir dem Ziel, das Virus zu verstehen und in Schach zu halten, eigentlich darin voran?
Ja, das ist ein Prozess, wie Wissenschaft generell funktioniert. Das geht nicht von heute auf jetzt, sondern es werden Daten erhoben, es werden Daten analysiert. Und zu der Frage des Verständnisses, ja, es gibt die Risikofaktoren, und ein ganz wichtiger Risikofaktor ist das Alter. Je älter man ist, desto höher die Gefahr, dass die Virusinfektion durchschlägt und einen dann auch schwer erkranken lässt. Ein weiteres Thema, wo wir definitiv noch größeren Bedarf haben zur Untersuchung, sind Blutgruppen. Da gibt es Hinweise, dass die Blutgruppe 0-Träger möglicherweise mildere Verläufe und seltenere Verläufe haben. Es gibt auch Hinweise auf das Geschlecht, es gibt Hinweise auf andere medizinische Vorerkrankungen, die mit der Schwere einhergehen. Und insofern, das sind Prozesse, die noch weiter beforscht werden. Und die sind ja ganz wichtig, weil sie uns eine Information grundsätzlich auch geben über das SARS-CoV-2-Virus und der Covid-19-Erkrankung.
Sie sprachen von Hinweisen. Das sind also noch keine sicheren Kenntnisse, weil die Studien noch laufen und nicht abgeschlossen sind darüber.
So ist es.
Sagen Sie mal hypothetisch gedacht, gibt es unter den über 7 Milliarden Menschen auf der Erde vielleicht diesen einen Menschen, der ungeimpft ist, bei dem aber das Virus überhaupt keine Chance hat? Ist das denkbar?
Ja, das ist denkbar. Also es gibt ja, wie gesagt, mit den Blutgruppen schon erste Hinweise, dass das genetische Make-up der Menschen sie unterschiedlich suszeptibel, also anfällig macht für das Virus. Und so wie bei HIV wir ja auch Menschen mittlerweile kennen, die eine besondere genetische Ausstattung für gewisse Rezeptoren haben, kann davon ausgegangen werden, dass das auch existiert beim SARS-CoV-2-Virus.
Wie würde man denn umgehen? Nehmen wir mal an, Sie treffen zufällig genau diesen einen Menschen, rein hypothetisch gesprochen. Wie würde denn ein Wissenschaftler die nächsten Schritte tun?
Na, der Prozess wäre dann tatsächlich zu schauen, was macht diesen Menschen so besonders? Warum kann er sich nicht anstecken? Da gibt es ja auch experimentelle Daten, die zeigen, dass gewisse Entry-Receptors, also Eingangsrezeptoren, wichtig sind für das Virus. Wenn die nicht da sind oder medikamentös blockiert werden können, dann hat das Virus keine Chance reinzukommen in den Körper. Und genau so würde man dann den Prozess gestalten, zu schauen, zu verstehen, welche Konstellationen hat ein Mensch oder haben Menschen und inwieweit kann man diesen Mechanismus nutzen für alle anderen Menschen, die nicht dieses genetische Make-up haben.
Davon ausgehend kann man zum Beispiel etwas abstrakter gedacht sagen, gibt es Länder oder Städte, wo man sagt, es ist eine große Auffälligkeit von sehr geringen Infektionsverläufen? Gibt es so etwas?
Naja, also es gibt Unterschiede bezüglich der Inzidenzen, aber die sind natürlich alle beeinflusst durch Maßnahmen, die getroffen worden sind, durch die Zusammensetzung der Bevölkerung. Eine jüngere Bevölkerung hat einen anderen Infektionsverlauf als eine ältere Bevölkerung. Wohnsituationen tragen dazu bei, soziale Mobilität, generell sozioökonomische Status, also der sozioökonomische Stand. Insofern kann man, also gibt es momentan keine validen Daten, die jetzt bezüglich Ihrer Frage, gibt es jetzt genetische Unterschiede in den Populationen, die darauf hindeuten, dass es eine unterschiedliche Anfälligkeit gegen Covid-19 gibt. In der Sauberkeit und Klarheit, wissenschaftlichen Klarheit, noch nicht.
Gibt es Gedanken oder Schutzmaßnahmen von der WHO? Es gibt ja auch Ureinwohner zum Beispiel in Brasilien. Gibt es da irgendwie Bestrebungen, diese zu schützen? Oder was würde passieren, wenn ein Omikron so einen Ureinwohner jetzt besetzen würde?
Also, das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Es ist, das sehen wir generell, dass also auch Omikron nicht ungefährlich ist für Menschen, die ungeimpft sind. Und dass wir in der jetzigen Situation immer noch davon ausgehen, dass wir eine hohe Letalitätsrate haben mit dem SARS-CoV-2-Virus, unabhängig von den Varianten. Was heißt das also, wenn man nicht geschützt ist immunologisch, weil man noch nicht quasi in Kontakt mit dem Virus war, wenn man noch keinen Immunschutz hat, dass man auch bei Omikron einer höheren Gefahr aufsitzt, schwer zu erkranken oder gar zu sterben. Also bezüglich Ihres Beispiels heißt das, dass für Menschen, die noch nie Kontakt mit dem SARS-CoV-2-Virus haben, es ein gefährliches Experiment ist.
Was
im Übrigen, also das ist noch ein spannender Punkt. Wir hatten die Situation ja in Alten- und Pflegeheimen zu Beginn der ersten und zweiten Welle, wo wir noch keine Impfstoff hatten. Wir hatten auch keine Medikamente und wir wussten auch noch nicht, wie man medikamentös SARS-CoV-2 verhindern oder mildern kann. Und da sehen wir sehr klar, dass zu diesem Zeitpunkt Menschen, die sich infiziert hatten, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch schwer erkrankten und starben. Und das ist wie auf einen Schlag durch die Impfung verschwunden. Okay. Wir können das sozusagen tagesaktuell zeigen im Januar 2021 in den Altenheimen, in denen dann geimpft worden ist. Und zwar die erste Impfung schon, die dazu führte, dass die Letalitätsrate quasi auf Null sank.
Toll. Was ist jetzt kurz mal Ihre persönliche Meinung eingeholt, Ihre Einschätzung bezüglich Shanghai? Man sieht ja, hier spricht man von einer milden Variante. Omikron tut nicht so weh wie Delta. Aber auf der anderen Seite der Erde springen die Menschen verzweifelt aus dem Fenster. Und woran liegt es? Warum hat plötzlich China so eine Schwierigkeiten mit der für uns aktuell beherrschbaren Omikron-Variante? Und dort löst es einen Tsunami aus.
Also was wir in der Volksrepublik China sehen, ist, dass dort staatlich eine No-Covid-Strategie verfolgt wird. Und man kann jetzt allgemein sagen, dass das ist das eine Extrem, wie man mit einer Pandemie umgehen kann. Das andere Extrem ist, wenn man gar keine Schutzmaßnahmen wählt, wenn man keine Barrieren schafft gegen das Virus. Und was wir jetzt aus China lernen, ist, dass eine No-Covid-Strategie in der Umsetzung unmenschlich ist und virologisch oder epidemiologisch auch nicht durchführbar ist. Das Virus findet immer einen Weg, von Mensch zu Mensch zu gehen. Und gerade SARS-CoV-2 hat ja einen eleganten Weg gefunden, nämlich über unsere Atemluft. Sozusagen sehr perfide aus virologischer Sicht uns anzugreifen. Die No-Covid-Strategie muss sich natürlich die Frage gefallen lassen, inwieweit diese Maßnahmen nicht erhöhte Kollateralschäden verursachen, die, wie Sie angesprochen haben, dann dazu führt, dass Menschen sich so vereinsamt fühlen, dass sie suizidale Gedanken haben oder gar dann auch den Suizid durchlaufen. Aber das ist genau das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen bei allen Maßnahmen, dass wir immer schauen müssen, dass die Maßnahmen müssen immer so maßgeschneidert und so spezifisch sein, dass sie wirklich das Ziel erreichen und dabei möglichst wenig Schaden an sich verursachen. Ne? Und diese Abwägung ist eine, die man soziologisch, psychologisch und medizinisch immer mit vorab begleiten muss.
Eine interessante Frage wäre auch, aktuell sind ja Osterferien, viele Menschen sind im Ausland und genießen ihre schöne Zeit. Es birgt aber auch eine Gefahr. Man verlässt hier ein sicheres Umfeld, man ist hier geschützt, viele Mitmenschen sind geschützt und man geht in ein Land, wo die Voraussetzungen andere sind, etwas schlechter, wo es nicht diesen großen Schutzumfang gibt und man eventuell dadurch neue Infektionen vielleicht einschleppt. Wie hoch oder wie groß sehen Sie die Gefahr?
Naja, die Gefahr ist da und sie ist jetzt weltweit gesehen auch akut. Sie ist ja da, weil wir in Westeuropa, in EU-Europa einen hohen Impfstatus haben, aber gleichzeitig weltweit viele Länder haben, wo die Impfung oder auch die Immunitätslage sehr, sehr viel geringer liegt und damit ein Reservoir permanent geschaffen wird, für das Virus dort einzudringen und auch sich dort zu verändern. Die gute Situation ist für Menschen, die ausreichend immun geschützt sind durch Impfung oder durch Impfung und Genesung, dass im Grunde genommen mit der jetzt virulenten Variante es eigentlich nochmal eine sehr gute, quasi auch nochmal natürliche Immunisierung stattfinden kann. Ich will damit nicht sagen, steckt euch alle an. Ich will nur sagen, dass eine Ansteckung auf Grundlage eines hohen Immunschutzes auch nochmal ein Segen sein kann. Wobei auch da die Gefahr ist, dass eine Durchbruchsinfektion stattfinden kann, die dann auch weitere medizinische Maßnahmen erforderlich machen könnte. Also da müssen wir uns einfach im Klaren sein, dass wir anders als bei der Influenza es immer noch mit einem Virus zu tun haben, was wir nicht vollständig verstehen und anders als Influenza ja auch multiorganisch agiert. Das ist ja gerade dieses Problem und das ist so schwierig auch, das zu kommunizieren, dass für viele Menschen geht eine Infektion relativ milde vonstatten. Und für jene Menschen ist es dann auch schwer zu verstehen, warum dann von staatlicher Seite so hohe Maßnahmen zum Schutze gewählt werden. Und dabei vernachlässigt man den Faktor der Unkenntnis über das Virus. Das Virus hat nicht nur die Lungen zum Ziel. Das Virus geht auch ins Gehirn. Das Virus attackiert auch andere Organe. Und solange wir das nicht genau verstehen und solange wir auch nicht verstehen, warum es bei dem einen den Herzmuskel betrifft, den anderen Lungengewebe und bei dem ganz anderen im Darm, im Magen-Darm-Trakt sich manifestiert. Solange ist das natürlich auch eine Gefahr auf Bevölkerungsebene gesehen, weil wir als Gesellschaft dann eben noch nicht die maßgeschneiderten Antworten dafür haben. Und solange wir noch nicht die Medikamente haben zum Schutz gegen das Virus, solange müssen wir eben quasi auch mit dieser Ungewissheit leben und da geht Sicherheit vor Risiko.
Gerade in der Debatte um die Impfpflicht wurde immer wieder behauptet, mit einer Impfung schütze ich meine Mitmenschen. Müssen wir uns von diesem Argument angesichts der Tatsache, dass sich auch Geimpfte infizieren, verabschieden?
Ja, die ersten Hoffnungen, die wir auch hatten, dass die Immunisierung durch die Impfstoffe uns quasi völlig frei katapultieren würden, sind leider nicht erfüllt worden. Und dennoch, nochmal, das ist ein Riesensegen, dass wir mit einer völlig neuen Technologie, was nicht ganz stimmt, denn die Technologie ist schon länger bekannt und sie wird ja auch mit Erfolg mittlerweile in der Onkologie eingesetzt, aber dass wir mit solch einer Technologie, und man kann in gutem Gewissen auch sagen, made in Germany, eigentlich eine riesen Erfolgsgeschichte gefahren haben und die auch wirklich Riesenleid reduzieren konnten. Ich habe Ihnen das Beispiel der Altenheime genannt und wir sehen es aber auch für andere Bevölkerungsgruppen, auch für Ärztinnen, für Pflegende, also all jene Menschen, die mit hohen Viruslast exponiert werden aus beruflichen Gründen, die haben so profitiert. Was tatsächlich anders ist zu der Masernschutzimpfung ist, dass wir offenbar einen zeitlichen Verfall haben des Immunschutzes. Auch das ist Gegenstand intensiver Forschung, zu verstehen, wieso dann die Schutzwirkung auch nach Boosterung dann abfällt. Also die Tatsache, dass auch vollständig Geimpfte sich infizieren können und dann auch für ein gewisses Zeitfenster auch kontagiös, also ansteckungsfähig sein können, das ist ein Umstand, der, ja, der misslich ist und der leider uns das pandemische Geschehen eben länger sozusagen am Halse hängen lässt, als wir es gehofft haben. Aber man muss ganz klar sagen, der Impfschutz ist auch ein Schutz, der gesellschaftliche Wirkung hat. Das ist nicht nur ein rein individueller Schutz. In erster Linie ja, und das ist gut, aber natürlich ist mit einer hohen Impfrate auch ein Schutz in der Gesellschaft dann gewährleistet.
Vielleicht sind ja Kommunikationsfehler auch ein Grund dafür, dass die Impfkampagne der Regierung zum Erliegen gekommen ist. Wir verharren ja aktuell bei einer Quote von 76% circa. Sie haben immer darauf gesetzt, dass die Skeptiker direkt angesprochen werden sollten. Wäre es nicht besser, sich damit abzufinden, dass sich ein Viertel der Gesellschaft eben nicht impfen lässt?
Nein, das ist deutlich weniger als ein Viertel. Die Zahlen sind ganz klar unterfasst. Wir haben versäumt, ein Impfregister aufzubauen. Das macht Sinn. Das macht im Übrigen auch weiterhin Sinn, wenn wir solch ein Register haben. Ich meine, Sie wissen selbst, dass mit den neuen Medien wir viel, viel sensiblere Daten fremden Menschen geben. Jeden Tag, jeden Moment, in dem wir ein Handy in der Hand halten. Also insofern diese Debatte, die ist wirklich, wenn man das jetzt von der Perspektive des Datenschutzes aus sieht, wirklich nur eine Schutzbehauptung. Es ist eine Erfolgsgeschichte, dass eine Technologie verwendet worden ist, die in Deutschland ganz stark entwickelt wurde. Es ist eine Erfolgsgeschichte, dass wir hier in Deutschland die ersten Impfstoffentwicklungen hatten. Und die Impfkampagne hat auch gezeigt, dass wir viel, viel stärker uns konzentrieren müssen auf jene Menschen, auf jene Gruppen, die eben mit den klassischen Medien nicht erreichbar sind. Die Mehrheitsgesellschaft ist quasi über Rundfunk und Medien erreichbar. Und dann gibt es eine kleinere Gruppe, da muss einfach mehr investiert werden. Und nochmal, aufsuchende Arbeit, das ist der Stichpunkt. Aufsuchende Arbeit, das ist das Wort, was jetzt in Taten umgesetzt werden muss. Und insofern ist die Aufklärung und das Vorortsein ganz elementar. Das hat uns die Pandemie gelehrt. Und ich hoffe, dass wir dieses Wissen jetzt nicht irgendwie verlieren, weil das gilt ja auch für viele andere gesundheitliche Fragestellungen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den wir aus der Pandemie jetzt mitnehmen können. Und zu den Impfquoten. Wir haben eine sehr hohe Impfquotenrate in Deutschland. Wie gesagt, eine Untererfassung, die wir können zwischen 5-7% sogar noch mal raufschlagen. Und insofern, wir stehen nicht schlecht da.
Gesundheitsminister Lauterbach hat sein beharrliches Eintreten für eine Impfpflicht auch mit der Prognose begründet, dass es im Herbst zu einer weiteren schweren Welle kommen könne und das ganze Land dann in der Geiselhaft der Ungeimpften sei. Das klingt nicht gerade hoffnungsvoll. Was ist Ihre Meinung dazu?
Na, es gibt dazu keine Evidenzen. Es gibt Mutationen, es gibt Varianten, das ist richtig. Es gibt jetzt auch in den USA eine neue Variante, die detektiert worden ist. Insofern ist die Vorsicht geboten, definitiv. Auch wenn wir jetzt in den Sommer hineinkommen und eigentlich das ganze Thema wirklich alle satt haben. Also keine Frage. Aber eine Vorsicht ist geboten. Und ich habe das schon mal gesagt, wir dürfen nicht vergessen, die Welt endet nicht an der deutschen Grenze. Ja. Wir haben wirklich viele Länder und Kontinente, wo die gesundheitliche Versorgung extrem schlecht bezüglich zum Beispiel der Impfstoffe ist. Und das sind alles Reservoire, die dem Weltmeister des Reisens, dafür sind die Deutschen bekannt, letztendlich auch wieder zum Thema werden lässt. Und deswegen denke ich, ist es jetzt, oder die Evidenzlage ist so, dass wir jetzt hier keine Panik schieben müssen. Aber wir müssen uns im Klaren sein, dass bei hohen Impfraten hier in Deutschland noch lange nicht die Pandemie vorbei ist.
Für wie wahrscheinlich halten Sie denn aktuell eine Mutation, die viel gefährlicher wird als Omikron?
Also möglich ist es, dass es gefährlichere Varianten gibt. Die Frage ist nur, wie wahrscheinlich ist es, dass diese sich dann auch durchsetzen? Und da, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer. Dadurch, dass ja Omikron plus Immunisierung durch Impfungen ja einen gesellschaftlichen Schutz schaffen. Also je mehr Menschen mit dem Virus oder mit dem Impfstoff in Kontakt getreten sind, desto höher dann auch den Schutz, den gesellschaftlichen Schutz für jegliche andere Varianten.
Herr Sabaskan, die letzte Frage. Wann werden wir die Pandemie hinter uns lassen können? Wann kommen wir in eine endemische Phase?
Ja, auf diese Frage hat, glaube ich, niemand eine Antwort, jedenfalls nicht eine mit hoher Sicherheit. Das ist ja auch wirklich dieses Problem, in dem wir stecken als Gesellschaft. Also man muss sich nochmal vor Augen führen. Eine Pandemie bedeutet eine räumlich und zeitlich ungehinderte oder unbegrenzte Infektion. In der sind wir. Ja. Also selbst wenn wir hier in Deutschland das Virus komplett containen könnten, heißt nicht, dass die Pandemie damit beendet ist, weil dann haben wir Landesgrenzen, wir haben unsere Nachbarländer und darüber hinaus. Und das Virus ist komplett virulent weltweit. Das Problem für uns als Gesellschaft ist ja nicht so sehr die akademische Frage, wann ist eine Pandemie eine Endemie, sondern wann sind Schutzmaßnahmen nicht mehr notwendig. Mhm. Und da müssen wir nochmal einen Schritt zurück tun. Wir müssen nicht nur Deutschland betrachten, sondern Europa und weltweit. Wie ist da die Ausbreitung von SARS-CoV-2? Und dort sehen wir halt, dass das Virus ungebremst durch die Menschen rast. Mit all den auch Folgen, die eine SARS-CoV-2-Infektion mit sich bringt. Wir können aber sagen, welche Konstellationen sind notwendig, um dass wir mit unseren Schutzmaßnahmen maßgeschneiderter und effektiver sind. Und da ist ganz klar, wir brauchen eine hohe Immunität in der Bevölkerung, sei es durch die komplette Impfung, sei es durch Impfung plus durchgemachte Infektion, sei es durch mehrfach durchgemachte Infektion. Auf jeden Fall, dass wir einen hohen Immunitätsstatus haben. Das Zweite ist, dass wir in der gesellschaftlichen Risikobewertung einen Konsens haben. Also was sind wir als Gesellschaft bereit an Risiken aufzunehmen? Und da bringt es auch nichts, über die Schweden zu bashen oder andere Länder, sondern wir müssen einfach akzeptieren, dass wir hier in Deutschland sind und wir haben hier eine Risikowahrnehmung, die ist anders als in Schweden. Mhm. Man kann zur Risikobewertung die Todeszahlen nehmen, also die Sterberaten, dass, wenn wir das vergleichen im europäischen Kontext, stehen wir nicht schlecht da, aber wir stehen auch nicht perfekt da. Aber es gibt ja noch andere Aspekte, die in die Risikobewertung mit einfließen. Und insofern braucht es da einen gesellschaftlichen Konsens. Was sind wir bereit, an Maßnahmen zu akzeptieren zur Verhinderung von weiteren Infektionen? Und das dritte Momentum ist, welche Perspektiven bietet die Individualmedizin und die Bevölkerungsmedizin an in der Pandemie? Also Stichwort nasale Impfstoffe. Weil nasale Impfstoffe sind wesentlich einfacher in Handhabung, ne? Wenn man wie ein Nasenspray sich impfen kann, auch multiple Male impfen kann. Es ist keine Belastung oder Verletzung der körperlichen Integrität. Also damit haben wir auch nicht das Problem dann der Argumente von Menschen, die grundsätzlich skeptisch gegenüber der Nadel sind. Und die Entwicklung von Therapien, die dann erlauben würden, dass man eine Infektion durchlaufen kann, bei der Möglichkeit, sich aber dann therapeutisch zu schützen.
Und wenn man sich diese drei Punkte vor Augen führt, dann stehen wir in Deutschland ja gar nicht so schlecht da.
Ja.
Oder anders gesagt, klar, hätte man da das ein oder andere vielleicht besser machen können, aber im Großen und Ganzen muss man auch sagen, hat Deutschland doch vieles auch richtig gemacht.
Ja, die Maßnahmen haben ja Wirkung gezeigt. Und wie gesagt, die Maßnahmen müssen getragen werden von der Bevölkerung. Sie wurden getragen. Und ich glaube, jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo wir wieder das gesellschaftlich neben den wissenschaftlichen Evidenzen wieder abwägen müssen. Wie gesagt, wir sind nicht alleine auf der Welt. Deswegen ist diese Frage von Pandemie zu Endemie ganz klar zu beantworten. Wir sind in einer Pandemie. Niemand kann es mit Klarheit sagen, wann wir in eine endemische Phase laufen. Wir müssen uns bewusst sein, dass das Virus ein großes Reservoir an Menschen hat weltweit, was eben dann die Pandemie weiter befeuert. Und dass wir mit dem Virus in Kontakt kommen werden, zwangsläufig, das ist klar. Die Frage ist nur, wann und wie viele Menschen zum gleichen Zeitpunkt. Und das ist quasi, was man mit Maßnahmen steuert. Wir können nicht verhindern, dass wir mit dem Virus in Kontakt kommen. Aber wir können steuern, wann wir mit dem Virus in Kontakt kommen und wie viele Menschen zum gleichen Zeitpunkt in Kontakt kommen. Und das wird jetzt in den nächsten Monaten weiterhin dann Gegenstand sein der Wissenschaft und der gesellschaftlichen Risikowahrnehmung.
Herr Sauers, kann abschließend wirklich jetzt meine letzte Frage. Was glauben Sie, was machen Sie am 21. April 2025?
Also da glaube ich, die Prognose kann ich geben. Da werden wir nicht mit der Pandemie, zumindest nicht mit der SARS-CoV-2-Pandemie zu tun haben.
Herr Sauers, vielen Dank für
Ihre Zeit. Nehmen Sie mich beim Wort, ja.
Wir werden das überprüfen.
Okay.
Herr Sauers, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Antworten.
Ich habe zu danken. Danke. Tschüss.
Tschüss.